Wir haben in vielen Dutzenden von Stunden das ganze Evangelium durchgearbeitet, alle Kapitel. Und man muss bedenken, das Lukas-Evangelium ist das längste aller Evangelien. Natürlich, Lukas hat 24 Kapitel und Matthäus 28, aber man muss die Verse zählen. Dann sieht man, dass der Lukas-Text länger ist als das Matthäus-Evangelium. Und wir haben dabei nicht nur so Vers für Vers den ganzen Text fortlaufend betrachtet, sondern wir haben auch die Struktur immer wieder angeschaut. Und wir haben gesehen, dass das ganze Evangelium aus zwei Teilen besteht. So im Lauf der Lektionen habe ich das manchmal ein bisschen anders bezeichnet. Das hat sich auch im Studium so entwickelt. Und jetzt würde ich das alles vereinheitlichen, aber das kann man ja für sich selber im Nachgang sowieso machen. Aber vielleicht einfach ist es so, wir bezeichnen den ersten Teil als A, den zweiten Teil als B. Und der erste Teil beschreibt einfach das Kommen des Messias Jesus in diese Welt, während der Teil B zeigt, wie er aus dieser Welt wieder weggeht in die himmlische Herrlichkeit, wo er hergekommen ist. Wir haben weiter gesehen, dass der Heilige Geist das Lukas-Evangelium so inspiriert hat, dass Teil A aus fünf klar abgesetzten Teilen besteht. Also hier jetzt römisch 1, 2 bis 5. Und dasselbe gilt auch für Teil B. Und wir haben gesehen, der Aufbau ist so wunderbar. Jeder Teil ist in sich wieder zweigeteilt. Und diese zwei Teile innerhalb des jeweiligen Teils spiegeln sich. Also eine ständige Spiegelstruktur in jedem Abschnitt ist vorhanden. Und wir haben gesehen, das hat einen Sinn. Denn immer diese Abschnitte, die einander spiegeln, die entsprechen einander und ein Abschnitt legt den anderen aus oder beleuchtet den anderen Abschnitt, wie er zu verstehen ist. Und das ist ein Grundsatz überhaupt der Bibelbetrachtung, wenn wir 2. Petrus 1 aufschlagen. Edmund, könntest du uns vorlesen? 2. Petrus 1, die Verse 20 und 21.
Bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist.
Ja, also hier wird uns von Petrus erklärt, dass die Heilige Schrift von dem Heiligen Geist inspiriert ist. Aber dann ein wichtiger Grundsatz, der sogar Priorität hat in den Dingen, die wir wissen. Er sagt zuerst, indem ihr zuerst dieses wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Das bedeutet, kein Abschnitt in der Bibel, der eine Offenbarung, eine Weissagung von Gott ist, legt sich selber aus. Das heißt, wenn wir also nur einzelne Abschnitte der Bibel hätten, die könnte man so nicht vollständig verstehen. Weil eben kein Abschnitt der Schrift, keine Weissagung der Schrift sich selber auslegt. Wir brauchen die anderen Abschnitte der Schrift. Und so durch Vergleich werden die Dinge immer klarer. Also ein Abschnitt legt den anderen aus. Und das zeigt auch, warum es so wichtig ist, eben Bücher, wie jetzt das Lukas-Evangelium, zusammenhängend und ganz zu studieren. Aber auch das würde nicht reichen. Denn auch das Lukas-Evangelium würde sich selber noch nicht auslegen. Aber doch schon zum Teil, eben durch diese entsprechenden Abschnitte. Und es gilt für die ganze Bibel. Wir brauchen die ganze Bibel, um das Lukas-Evangelium zu verstehen. Und darum haben wir ja gesehen, wir haben nicht einfach nur Lukas studiert, sondern wir haben alle möglichen biblischen Themen der ganzen Heiligen Schrift im Zusammenhang mit dem Lukas-Studium betrachtet. Und dazu noch ein schöner Vers aus Daniel 12, der auch dieses Prinzip von dem Hin- und Hergehen beim Lesen, wie wir das ständig gemacht haben, durch Vergleich von diesem Abschnitt mit jenem, spricht in Daniel 12. Und zwar Vers 4.
Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren.
Ja. Also, hier wird sogar gesagt, das Buch Daniel konnte man in der Zeit von Daniel noch nicht vollständig verstehen. Natürlich hat Daniel vieles verstanden, aber auch vieles noch nicht. Und es wird ihm hier gesagt, eigentlich ist dieses Buch ein verschlossenes Buch bis in die Endzeit. Und dann wird Gott es völlig öffnen für die Gläubigen. Und dabei sagt er, viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und bei dir ist durchforschen ein bisschen anders übersetzt. Kannst du es nochmals lesen, Edmund?
Revidierten Elbefelder.
Ja.
Heißt, viele werden suchend umherstreifen.
Ja, suchend umherstreifen.
Die Erkenntnis wird sich mehren.
Und die Erkenntnis wird sich mehren. Das ist dann wieder gleich. Also in der CSV Hückeswagen Elberfelder ist es übersetzt mit durchforschen. Und das Wort, das hebräische Wort yeshotetu, heißt effektiv hin und her gehen. Aber nicht, das hat nichts zu tun mit Weltreisen. Es gab schon diese ulkige Auslegung in Daniel 12, wäre vorausgesagt, dass in der Endzeit werden die Leute in der ganzen Welt herumreisen. Ja? Sagen wir so von Thailand und zurück. Ich sage das nur, weil jemand gerade aus Thailand da ist. Ja. Und das ist so ein kleiner Sprung und dann wieder zurück. Nein, das hat nichts damit zu tun. Sondern viele werden es durchforschen, das heißt in der Heiligen Schrift hin und her gehen. Und das ist wichtig, man kann nicht einfach das Buch Daniel so lesen, sondern man muss wieder vergleichen mit Hesekiel. Dann muss man, wenn man in Daniel 7 ist, vergleichen mit Daniel 2. Und dann muss man mit der Offenbarung wieder und dann wieder zurück nach 1. Mose, und so geht das hin und her, und dadurch mehrt sich die Erkenntnis. Und darum, das ist genau dieses Grundprinzip, das wir angewandt haben, Schrift legt Schrift aus, und man muss ständig hin und her gehen. Jetzt schlage ich vor, wir werden jetzt bei den verschiedenen Abschnitten, die wir hier in der Übersicht betrachten, immer wieder so stellvertretend, erklärend einige Verse lesen. Jetzt zu Beginn, Edmund, liest du uns Lukas 1, Vers 5.
Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia und seine Frau aus den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth.
Ja, und dann bitte weiter. Vers 8 und 9.
Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern.
Ja, mal bis hierher. Jetzt sehen wir, das Lukas-Evangelium beginnt in Jerusalem mit dem Tempel. Und kein anderes Evangelium beginnt so. In Matthäus ist das nicht so, Markus nicht, Johannes nicht. Aber jetzt fällt noch etwas auf, dieses Evangelium endet auch mit dem Tempel in Jerusalem. Und das ist nicht der Fall bei allen anderen Evangelien, nur bei Lukas ist das so. Und zwar, nachdem die Himmelfahrt beschrieben ist in Lukas 24, 50 bis 51, lesen wir die zwei letzten Verse.
Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott.
Jawohl. Also das Evangelium endet mit dem Tempel. Und so gibt es einen Zusammenhang zwischen dem ersten Teil und dem letzten Teil. Ich habe den allerersten Teil, Kapitel 1 und 2, überschrieben mit das Kommen des Messias. Das haben wir damals gesehen. Das ist das große Thema, das so abgeschlossen in diesen zwei Kapiteln vorgestellt wird. Aber wir haben auch gesehen, dass der allerletzte Teil behandelt den Weggang des Messias und endet eben mit der Himmelfahrt. Er geht zurück in die Herrlichkeit. Da, wo er hergekommen ist, in diese Welt, da geht er zurück. Und es beginnt mit dem Tempel und es endet mit dem Tempel. Aber im ersten Teil haben wir noch mehr von dem Tempel. Können wir noch aufschlagen, Lukas 2. Wenige Wochen nach der Geburt des Herrn Jesus, da gingen die Eltern, Maria und Josef, zum Tempel, um den Erstgeborenen darzubringen. Liest du Edmund 2, Vers 27.
Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach.
Danke. Also, der Jesus wird als Kind im Tempel Gott dargebracht, als Erstgeborener. Und dann liest man in den weiteren Versen auch von Anna, der Prophetin, die ständig im Tempel war, Vers 37. Aber dann der letzte Abschnitt von 1, das ist Lukas 2, Vers 41. Liest du noch dort?
Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück.
Und zwar, wo blieb er zurück? Vers 46.
Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wo er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte.
Jawohl. Also der Tempel ist ganz wichtig, denn hier wird gezeigt, im Tempel begann alles mit dem Vorläufer des Messias. Dort hat der Engel Gabriel Vater Zacharias die Geburt des Vorläufers angekündigt. Und nachdem der Vorläufer geboren worden war, wird der Messias selber geboren in Bethlehem und dann bringt man ihn zum Tempel. Und wir sehen ihn auch noch als 12-Jährigen wieder im Tempel. Und das sind alles Erzählungen, die man nur in Lukas findet. Und auch nur in Lukas finden wir dann die Erlösten, also die an den Messias gläubig gewordenen, die sind da im Tempel. Und wir erfahren dann in der Apostelgeschichte, die blieben dort und kamen jeden Tag im Tempel zusammen und loben und priesen Gott, wie das am Schluss von Lukas 24 beschrieben ist. Also da besteht ein besonderer Zusammenhang. Und im letzten Teil ist natürlich der Tempel noch weiter ganz wichtig. Denn wir haben auch den Prozess Jesu in diesem letzten Teil vor dem Hohenpriester Kaiaphas. Schlagen wir nochmals auf. In Lukas 22, Vers 66. Liest uns Edmund.
Und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, hohe Priester wie Schriftgelehrte, und führten ihn hin in ihren hohen Rat und sagten, wenn du der Christus bist, so sag es uns.
Ja. Also, diese Versammlung im Sanhedrin, das haben wir damals gesehen, fand statt im Tempel. Der Sanhedrin kam zusammen in der königlichen Säulenhalle des Tempels. Und dort wurde Jesus durch Kaiaphas und durch die Richter zum Tod verurteilt. Vers 71. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch ein Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Und er wird dann überliefert an die Römer zur Kreuzigung. Jetzt, wenn man sich überlegt, alles hat da begonnen. Der Vorläufer des Messias wurde angekündigt im Tempel. Und dann, als der Messias geboren war, kam er zum Tempel, wurde dargebracht als Kind. Und dieser Simeon, wie wir gesehen haben, ein ganz gottesfürchtiger Priester, nimmt das Kind in die Arme, segnet dort die Eltern. Und dann eben als Zwölfjähriger ist der Herr Jesus da im Tempel und hat zu tun mit dem Sanhedrin. Denn wir haben ja damals gesehen, auf dem Chel, das ist diese Terrasse, gerade vor dem innersten Vorhof nach Süden, dort kamen an den Festtagen die großen Lehrer des Sanhedrins, die eben keine Sitzung hatten in der königlichen Säulenhalle, die kamen auf die Terrasse und die haben Fragen aus dem Volk beantwortet. Und wir haben gesehen, dass sie erstaunt waren über seine Fragen und über seine Antworten. Also die haben begonnen, ihn zu befragen. Und wir haben damals gesehen, man hat ja speziell Fragen behandelt, die mit dem jeweiligen Festtag oder Festzeit, mit der jeweiligen Festzeit zusammenhingen. Also man hat hier Auslegungsfragen über das Passa behandelt. Aber der Herr Jesus wusste, das wahre Passa bin ich. Und in diesem selben Tempel, von diesem Sanhedrin, der jetzt so überwältigt ist über diese Antworten des Zwölfjährigen, wird er einmal zum Tod verurteilt werden im Tempel. Also dieser Zusammenhang von dem Anfang mit dem Schluss ist sehr bemerkenswert. Und es gibt noch mehr Zusammenhänge, das haben wir auch schon gesehen. Am Anfang beginnt es mit dieser großen Freude. Der Engel kündigt an, den Hirten auf den Feldern, Lukas 2, ich verkündige euch heute große Freude. Und wir haben gelesen im letzten Abschnitt, ganz am Schluss des Evangeliums, der Herr Jesus ging in den Himmel und wir haben gerade eben gelesen, und die Jünger gingen zurück in die Stadt, in den Tempel und zwar mit großer Freude. Große Freude, er kommt und große Freude, er geht in die Herrlichkeit. Und was auch noch speziell ist, wir haben gelesen, was haben sie im Tempel gemacht? Ja, mit Lob und Preis endet das Evangelium. Und wenn wir denken an den Anfang, nicht wahr? Der Engel kündigt Maria an, dass sie die Mutter des Messias wird. Und dieses wunderbare Lob von Maria, das uns da ausführlich nur in Lukas überliefert wird. Und wir haben dort auch gesehen, wie dieses Lob von Zacharias, also nach der Geburt von Johannes dem Täufer, wieder sprechen konnte. Also ein wunderbares Lob, das auch nur im Lukas-Evangelium, aber sehr ausführlich uns überliefert ist. Oder denken wir nach der Geburt in Bethlehem, die Engel, die Gott loben und preisen. Ehre sei Gott in der Höhe. Und dann haben wir auch damals gelesen, und die Hirten selber loben, verherrlichten Gott und lobten Gott. Also das ist wirklich ganz charakteristisch, Lob und Preis. Als in der Zeit, als der Messias kommen sollte, und er kam und dann wieder Lob und Preis, wenn er alles vollendet hatte und in die Herrlichkeit zurückgeht. Jetzt, wenn wir mal so in der Übersicht die verschiedenen Abschnitte anschauen, der nächste Abschnitt haben wir gesehen, letztes Mal, die Kapitel 3 und 4 bilden eine klare Einheit, die sich auch wieder in sich spiegelt. Aber das Thema ist der Dienst des Messias. Wir haben dort gesehen, wie der Herr Jesus nach der Taufe am Jordan schließlich seinen öffentlichen Dienst begonnen hat und wie in diesem Abschnitt so beispielhaft und ganz speziell sein Auftreten in der Synagoge in Nazareth und in der Synagoge in Kapernaum vorgestellt wird. Da wird uns so grundsätzlich gezeigt, wie dieser Dienst des Messias ausgesehen hat. Und dann im nächsten Abschnitt, drittens, die Kapitel 5 und 6 sind wieder eine Einheit. Und da ging es um das Thema der Annahme und der Ablehnung des Messias. Wenn wir aufschlagen, Kapitel 5. Der erste Abschnitt ist ja der Abschnitt, in dem der Herr Jesus sich geoffenbart hat als der Herr über die Schöpfung. Er hat diesen gewaltigen Fischfang des Petrus möglich gemacht. Und wie war die Reaktion von Petrus? Lukas 5, Vers 8.
Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr.
Jawohl. Also, er erkennt sich in seiner Sündhaftigkeit, aber er fällt vor dem Herrn nieder und übergibt ihm die Herrschaft über sein Leben. Im nächsten Abschnitt hatten wir diesen Aussätzigen, dieses spezielle messianische Zeichen, wo der Herr Jesus einen Aussätzigen geheilt hat. Und Aussatz, haben wir ja damals gesehen, ist ein besonderes Bild der Sündhaftigkeit des Menschen. Und der Herr Jesus heilt den Aussätzigen. Aber dann haben wir gesehen, geschah etwas ganz Spezielles. Weil es ein messianisches Zeichen war, das man in Israel nicht mehr gesehen hat seit dem Tod von Mose, gab es diesen Aufmarsch, Kapitel 5, Vers 17.
Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, um zu heilen.
Jawohl. Wir haben gesehen, als Folge dieses messianischen Zeichens kommen Rabbiner aus ganz Israel. Aus jedem Dorf von ganz Nordisrael, Galiläa, aus jedem Dorf aus Südisrael, Judäa und aus der Hauptstadt. Warum? Sie müssen kontrollieren. Ist das der Messias? Wenn er so etwas kann, dann müsste er eigentlich der Messias sein. Und dann, die nächste Geschichte haben wir gesehen, ein Gelähmter wird zu dem Herrn Jesus gebracht und der Jesus sagt ihm in Vers 20, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Also auch wieder ein Mensch, der den Herrn Jesus in seinem Leben aufnimmt. Aber die Schriftgelehrten, die da sind, einige denken, Vers 21.
Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein?
Da kommt Widerstand. Das sind solche, die lehnen den Herrn ab. Ihre Prüfung geht weiter. Wir haben gesehen, zuerst eine Phase berichtet Lukas, wo sie nur eben zuschauen, nichts sagen. Auch da haben sie geschwiegen, sie haben das nur überlegt. Der Herr hat es aber gemerkt, was sie sagten, weil er die Gedanken der Menschen kennt, im Gegensatz zu uns. Und dann kommt eine Phase, wo sie Fragen stellen. Und schließlich kommen sie zum Schluss, das ist in Kapitel 6, Vers 11.
Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten.
Jawohl. Also da sehen wir die Ablehnung des Messias bis zu dem ersten Plan. Das war genau ein Jahr seit Beginn des Dienstes des Herrn. Da haben sie beschlossen, wir müssen ihn töten. Und auf der anderen Seite sehen wir aber zum Beispiel in Lukas 5, 27 die Geschichte mit Levi, also Matthäus Levi. Das ist der Mann, der dann später das Matthäusevangelium geschrieben hat. Ein Sünder, ein Zöllner, ein Volksverräter. Aber er kommt zum Glauben und folgt dem Herrn Jesus nach, macht ein großes Mahl und lädt Kollegen ein, auch Sünder, sodass die Feinde, die Gegner sagen, dieser ist mit Sündern. Das kann doch nicht der Messias sein. Sonst würde er nicht mit denen zusammen essen. Also Matthäus wieder einer, der aufnimmt und er lädt andere ein, die auch eben Bereitschaft zeigen, aber dann wieder die andere Gruppe, die ablehnt. Und so können wir Abschnitt für Abschnitt wieder durchgehen. Das ist hier ein Gedanke, der sich durchzieht. Annahme und Ablehnung des Messias. Während gerade in diesem Abschnitt der Herr Jesus seine Autorität ganz deutlich aufleuchten lässt. Wir haben gesehen im ersten Abschnitt, er ist der Herr über die Natur. Er kann den Fischfang einfach so bestimmen. Und wir haben in einem späten Abschnitt, übrigens einen Abschnitt, der sich spiegelt mit diesem ersten, nämlich 6, 1 bis 5, da hat der Herr Jesus sich vorgestellt, der Sohn des Menschen ist Herr auch des Sabbats. Der Herr über die Schöpfung, der Herr des Sabbats. Und das hängt ja wieder mit der Schöpfung zusammen. Denn der Schabbat war ja der Ruhetag nach der Schöpfung. Also, der Messias ist der Herr der Schöpfung, aber es gibt solche, die nehmen ihn an und es gibt solche, die lehnen ihn ab. Und dann der nächste Abschnitt, das waren eben die Kapitel 7 und 8, da haben wir gesehen, das Wort retten kommt da besonders oft vor. Manchmal wird es übersetzt mit gesund machen, aber im Griechischen ist das gleiche Wort sozo wie retten. Also gesund machen heißt retten, zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 3. Dort heißt es sogar dia sozo, das heißt völlig gesund machen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Stellen, wo eben in diesem Abschnitt von retten die Rede ist. Da wird der Herr Jesus als Retter vorgestellt. Und zwar, er rettet eben im ersten Abschnitt diesen Knecht von dem gläubigen Hauptmann in Kapernaum. Und dann haben wir gesehen, wie er den Jüngling von Nain auferweckt. Und wir können jetzt nicht alle Abschnitte durchgehen. Einfach, um es so repräsentativ darzustellen. Wir haben zum Beispiel auch diese sündige Frau, die zu dem Herrn Jesus kommt und nur noch weint über ihr verpfuschtes Leben. Aber wir haben in Kapitel 7, 47, siehst du, Edmund?
Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.
Jawohl. Und zwar sagt er ihr dann auch, deine Sünden sind vergeben im nächsten Vers. Und ganz am Schluss noch Vers 50, bitte.
Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden.
Jawohl. Und in Kapitel 8 erzählt der Herr Jesus das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, wie das, der Same, das Wort Gottes, Vers 11, ausgestreut wird auf dem Acker. Und es geht um Errettung. Liest du noch Vers 12.
Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, die sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, dass sie nicht glauben und errettet werden.
Jawohl. Es geht wieder um das Thema errettet werden, und zwar durch das Wort Gottes. Durch das Wort des Messias. Und vielleicht noch ein Beispiel in diesem Abschnitt, Kapitel 8, Vers 36, da hatten wir diese schreckliche Geschichte von dem Besessenen von Gadara, der von einer Legion von Tausenden von Dämonen besessen war, aber der Jesus heilt ihn aus der Macht, rettet ihn aus der Macht des Satans. 8, 36.
Die es aber gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war.
Ja, und auch da, geheilt auf Griechisch, sozo, das heißt gerettet wurde. Da geht es also darum, um den Retter, der Menschen rettet. Er hat Macht über Krankheit, er hat Macht über den Tod, er hat Macht über die Gewalt der Finsternis und eben auch Gewalt über die Ketten der Sünde, sodass auch diese Prostituierte gerettet wird, durch Glauben. Das wird hier vorgestellt. Und dann der fünfte Abschnitt zeigt uns das Thema die Herrlichkeit des Reiches Gottes. Und zwar lesen wir gleich den Anfang, Lukas 9, Vers 1 und 2.
Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen.
Jawohl. Also, schon in den ersten zwei Versen wird dieses Thema, das Hauptthema sein soll in diesem Abschnitt, vorgestellt. Das Reich Gottes. Ja, eben der Messias ist gekommen zu predigen. Es ist nun die Frage, wer ihn annimmt oder ablehnt. Auf jeden Fall die, die ihn annehmen, die werden ihn als Retter kennenlernen. Aber das Alte Testament hat ja gesagt, wenn der Messias kommt, dann wird er als König kommen und sein Reich aufrichten. Und darum kommt hier jetzt dieses Thema, das Reich Gottes. Und das müssen Sie da verkündigen. Und gerade in diesem Abschnitt, also Kapitel 1, 1 bis 50, sehen wir eine Häufung von dem Begriff Reich Gottes, zum Beispiel in Vers 11. Und er nahm sie auf und redete zu ihnen über das Reich Gottes. Und dann in Vers 27, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und dann kommt das eben, die Verklärung auf dem Berg im nächsten Abschnitt. Und das war eben ein Ausblick auf das zukünftige Reich Gottes. Aber es war schon für eine kurze Zeit sichtbar für einige, die den Tod nicht sehen sollten, bis das Reich Gottes käme, nämlich für die drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus. Und dort auf dem Berg, der Jesus war sichtbar in Herrlichkeit, sein Angesicht leuchtete und sein Gewand wurde weiß strahlend. Und liest du Edmund, Vers 30.
Von Kapitel 9.
9, Vers 30, ja.
Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte.
Jawohl. Also, obwohl eigentlich diese ganze Erscheinung auf dem Berg eben ein Ausblick ist auf die Herrlichkeit des noch zukünftigen Reiches Gottes. Wir sprachen dort Elia, der repräsentiert die Propheten des Alten Testaments, und Mose, er repräsentiert den ersten Teil des Alten Testaments, die Tora, das Gesetz. Das Gesetz und die Propheten, die auf den Messias hingewiesen haben, dass er kommen würde als König. Aber weil er eben von einer Masse und gerade von den Führern des Volkes abgelehnt wurde als Messias, konnte er das Reich in seiner Herrlichkeit noch nicht aufrichten. Und es wurde auf später versetzt. Und Mose und Elia sprechen über den Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und das Wort Ausgang, man muss sich mal erinnern, was das ist im Griechischen? Exodus. Und das bedeutet im Griechischen unter anderem Tod, Sterben. Aber es war natürlich ein Ausgang, durch den Tod ging der Herr dann in die himmlische Herrlichkeit. Und so wird also hier die Herrlichkeit des Reiches Gottes vorgestellt, das aber noch für später ist. Und dann kommt der große Übergang zwischen Teil A und B. Das haben wir alles schon studiert, aber jetzt einfach hier nochmals als Repetition. 9,51. Da beginnt Teil B. Liest du, Edmund?
Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen.
Genau. Die Tage seiner Aufnahme. Mag man sich noch was erinnern, das ist Revelation. Was bedeutet dieser Ausdruck Aufnahme?
Entrückung.
Ja, also die Aufnahme in die himmlische Herrlichkeit. Und Wiederaufnahme, genau. Aber eben, dass er in den Himmel geht. Und zwar ist es eine Aufnahme, die führt ihn über Jerusalem, über den Ort, wo er sterben, leiden und sterben sollte. Aber über den Weg des Leidens und Sterbens sollte er in die himmlische Herrlichkeit gehen, um dann eben später zu kommen, wiederzukommen, um das Reich Gottes aufzurichten, das eben verschoben worden ist. Und noch einen Schriftbeweis, Aufnahme gleich Himmelfahrt.
Markus Evangelium.
Ja, dort siehst du einfach, dass er ja, in den Himmel geht. Oder meinst du, mach nur, erklär nur, was du meinst.
Im Lukas Evangelium.
Ja. Ja, das ist sehr gut. 16, Vers 16. Der zweitletzte Vers. Das meinst du, oder?
Ja, genau.
Ja, sehr gut. Kannst du das lesen, Edmund? Markus 16, Vers 19.
16, 19.
Ja.
Ein Lukas.
Markus 16, Vers 19.
Der Herr aber wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes.
Sehr gut. Also, das ist der klare Schriftbeweis. Aufnahme, in den Himmel gehen, um dort den höchsten Platz in der Herrlichkeit einzunehmen. Und ich hätte noch gedacht an 1. Timotheus 3, Vers 16, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und dann kommen noch verschiedene Dinge und schließlich aufgenommen in Herrlichkeit. Also wird eigentlich der Heilsplan in wenigen Sätzen wie ein Gedicht vorgestellt und dann heißt es eben aufgenommen in Herrlichkeit. Und interessant ist, nicht aufgenommen in die Herrlichkeit, sondern aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist nicht das Gleiche, aber wir wissen ja, dass der Herr Jesus eben auffuhr, Apostelgeschichte 1, und dann hat eine Wolke ihn aufgenommen und er ist verschwunden. Und diese Wolke war die Schechina. Die Wolke, die im Alten Testament immer wieder genannt wird, die Herrlichkeit des Herrn. Diese lichte Wolke am Tag, nachts eine Feuersäule. Und so wurde der Herr aufgenommen in Herrlichkeit. Das heißt eben in Verbindung mit der Schechina. Ja, das war also ein klarer Hinweis. Lukas 9 spricht von dieser Aufnahme in die Herrlichkeit. Den Ausgang in Jerusalem, dort zu sterben, und dann eben aufgenommen zu werden in die Herrlichkeit. Und darum, ab Kapitel 9, wird alles beschrieben als einen Weg, den der Herr Jesus ging, von Ort zu Ort. Und das Ziel war Jerusalem und dann die himmlische Herrlichkeit. Und darum haben wir damals festgehalten, immer der erste Vers in einem Abschnitt, wie ein Refrain, haben wir einen Hinweis, allgemeinen Hinweis auf sein Vorwärtsgehen. Und das beginnt natürlich schon hier. 9,51. Lesen wir es nochmals.
Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten.
Nach Vers 53.
Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war.
Jawohl. Also wird ganz klar bezeichnet, der Herr Jesus ist jetzt auf der Reise. Das Ziel ist Jerusalem. Und das ist eben das Ziel im letzten Abschnitt. Er geht nach Jerusalem, um schließlich als Retter für uns in den Tod zu gehen und dann in die himmlische Herrlichkeit zu gehen. Und er schickt auch seine Jünger vor sich her, sollen seinen Weg bereiten. Aber der Herr geht dann in den Kapiteln, die folgen, durch alle möglichen Ortschaften. Aber alles wird gesehen quasi wie ein Lebensweg mit dem Ziel Jerusalem und dann die Herrlichkeit. Und so haben wir dann eben 10,38, wo der zweite Abschnitt beginnt.
Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam.
Jawohl. Klar macht, der Herr ist auf der Reise. Und dann kommt dieser Abschnitt. Und dann 13,22.
Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem.
Ja, es ist wirklich konsequent eine solche Reisemarkierung. Dann 17,11.
Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging.
Ja, aber immer klar, alles geht schließlich nach Jerusalem und dann in die Herrlichkeit. Und schließlich 19,28.
Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem.
Jawohl, und das ist sein letzter Gang dann von Jericho nach Jerusalem hinauf, um dann dort zu leiden. Also sieht man, wie konsequent das durchgeführt ist. Und dann, jeder folgende Abschnitt ist so aufgebaut, zweigeteilt und die Abschnitte spiegeln sich. Ist einfach wunderbar, das so zu sehen. Also der erste Abschnitt zeigt deutlich das Thema der Weg zur Herrlichkeit. Und zwar eben, er geht nach Jerusalem und das Ziel ist dann, in die Herrlichkeit zu gehen. Er ist auf der Reise. Und jetzt versteht man auch gut, warum in diesem Abschnitt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter vorkommt. Nicht wahr? Das gehört genau in diesen Abschnitt, denn da haben wir ja damals gesehen, dieser Samariter ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus selbst. Die Feinde haben in Johannes 8 das Wort Samariter als Schimpfwort benutzt. Du bist ein Samariter und hast einen Dämon. Aber der Herr Jesus beschreibt den guten Samariter. Ein Mensch, der von Jerusalem, dem Ort der Gemeinschaft mit Gott, weggeht, hinab zur Stadt des Fluches Jericho. Auf dem Weg wird er halbtot geschlagen. Und ein Levit und ein Priester, die das Gesetz repräsentieren, helfen ihm nicht. Das Gesetz kann keinen Menschen retten, weil wir es ja nicht halten können. Aber dann kommt der Samariter. Und von dem heißt es in Kapitel 10, Vers 33. Lukas 10, Vers 33.
Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt.
Ja, und dieser Ausdruck innerlich bewegt, ja, den kennen wir schon aus Lukas 7, Vers 13, wo von dem Herrn Jesus gesagt wird, wie er innerlich bewegt war. Und hier kommt er jetzt wieder, bei dem Samariter. Da macht man klar die Verbindung, oh, das ist wie in der Musik ein Leitmotiv, ein Motiv, das wieder auftaucht. Oh, wer ist dieser Samariter? Eben der Herr Jesus, der Retter. Er ist innerlich bewegt, aber es wird vor ihm gesagt, er ist auf der Reise. Ja, der Herr Jesus ist auf der Reise und ist gekommen, um eben Verlorene zu retten. Er nimmt den Halbtoten, pflegt ihn mit Wein, ein Bild seines Blutes, und Öl, ein Bild des Heiligen Geistes, bringt ihn zur Herberge, wo er gesund gepflegt werden muss, ein Bild der Gemeinde. Der Wirt, ein Bild des Heiligen Geistes, der die Gemeinde leitet, und der Samariter gibt ihm Geld. Das heißt Gaben. Und so hat der Herr Gaben gegeben, um die Menschen in der Gemeinde gesund zu pflegen. Und dann sagt er am Schluss, und zwar Kapitel 10, Vers 35, in der Mitte, da sagt er zu dem Wirt, trage Sorge.
Da sagt er zu dem Wirt, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.
Ja, er ist auf der Reise, er geht weg und er wird wiederkommen. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Offenbarung 22. Und warum muss der Messias wiederkommen? Ja, weil er das Reich Gottes in der Zukunft noch aufrichten wird. Ja, so haben wir also hier das Thema, der Weg zur Herrlichkeit. Und dann kommt ein nächster Abschnitt. Und da haben wir gesehen, es geht um Prioritäten. Gerettete müssen richtig Prioritäten setzen. Und zwar beginnt das in Kapitel 10, Vers 38. Haben wir ja gelesen, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Und dieses Dorf ist das Dorf von Maria und Martha. Und da hat eine die Prioritäten falsch gesetzt. Und der Herr Jesus sagt in Vers 41, 10, 41.
Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird.
Jawohl. Und da erklärt der Herr Jesus, dienen ist wichtig, aber das Wichtigste ist, sich zu den Füßen des Herrn Jesus zu setzen und von ihm zu lernen. Die wahre Lehre, von ihm zu lernen. Aber dienen ist dann auch wichtig und Martha hatte das gut verstanden. Wenn man denkt an die Passionswoche, wo der Herr Jesus bei ihnen zu Hause war und es heißt Martha diente. Aber eben mit den richtigen Prioritäten. Und so haben wir hier in diesem ganzen Abschnitt dieses Thema Prioritäten richtig setzen und auch Dinge richtig beurteilen. Das habe ich jetzt nicht da reingeschrieben, das hatten wir damals so besprochen. Jetzt habe ich es wieder weggelassen, damit es nicht zu lang wird. Also, Gerettete müssen richtig Prioritäten setzen und den Herrn Jesus an die erste Stelle setzen. Man merkt es langsam. Der letzte Abschnitt, der Weggang des Messias, spiegelt sich mit das Kommen des Messias. Und dann der Dienst des Messias spiegelt sich mit dem zweitletzten Abschnitt, wo es geht um den Dienst der Jünger des Messias, die in diesem Abschnitt für den Dienst vorbereitet werden, hier und dann auch im kommenden Reich. Und hier geht es um Annahme und Ablehnung des Messias. Und im dritten Abschnitt werden wir noch sehen, da geht es ganz speziell um die Konsequenzen der Annahme und der Ablehnung. Da sagt der Herr Jesus, ringet danach, durch die enge Pforte einzugehen. Es gibt viele, die gehen durch die schmale Türe und sie gehen verloren. Also durch die breite Tür, danke. Durch die schmale, gerettet, durch die breite, gehen viele verloren. Da haben wir wieder diese zwei Gruppen, die die annehmen und die ablehnen. Aber dort werden die Konsequenzen gezeigt und darum haben wir dann auch in diesem Abschnitt ausführlich die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der eine kommt bereits an den Ort der Qual. Noch nicht die Hölle, es ist der Hades für die Verlorenen. Und der Lazarus, dieser Gläubige, kommt in das Paradies, in den Schoß Abrahams. Aber die Sache ist dann definitiv. Es gibt eine Kluft und die kann nicht überschritten werden, weder so noch so. Es kann keiner wieder verloren gehen, aber es kann kein Verlorener noch gerettet werden. Also da geht es noch um die Möglichkeit, auch diese Pharisäer, sie konnten noch. Sie waren vor die Wahl gestellt, aber hier wird dann gezeigt, aber was ist die Konsequenz? Es wird eine ewige Konsequenz sein. Die sind gerettet für die Ewigkeit und die sind verloren für die Ewigkeit. Und jetzt sehen wir dieses Thema, Gerettete müssen richtig Prioritäten setzen. Das ist, spiegelt sich mit der Retter rettet Menschen. Und wenn man gerettet ist, dann muss man lernen, richtig Prioritäten zu setzen. Eben, dass der Herr an erster Stelle steht. Maria hat das gute Teil erwählt. Und wir sehen hier, wo es darum geht, um die Herrlichkeit des Reiches Gottes, wird hier gezeigt, der Weg, den Herr Jesus ging, über Jerusalem, leiden, sterben, in den Himmel aufgenommen zu werden, um dann schließlich eben die Herrlichkeit des Reiches möglich zu machen. Also das Ganze ist so wieder gespiegelt. Das Erste mit dem Letzten, das Zweite mit dem Zweitletzten. Man nennt das Atbasch. Ist dieser Ausdruck bekannt? Das ist ein Wort, kreiert aus den ersten zwei Buchstaben im Alphabet auf Hebräisch und den zwei letzten. Aleph und der letzte ist T, Taf. Der zweite Buchstabe ist B, Bet, und der zweitletzte ist Shin, Sch. Ja? Also At, Bash. Aleph mit dem letzten Buchstaben, Bet, der zweite Buchstabe mit dem zweitletzten. Und das ist ein Prinzip, das man ständig findet in der Bibel als Ordnungsprinzip. Auch das Buch Daniel ist so aufgebaut, im Atbasch-System. Und zum Beispiel im Buch Jeremia gibt es einen Geheimnamen für Babylon. Und dieser Name, ich kann das kurz aufschlagen. Ja, dann hat man schon wieder eine schwierige Stelle erklärt. Ebenso geht man hin und her. Das ist, muss die Stelle schnell suchen. Jeremia 51 muss das sein. Ja, und zwar Vers 51, Kapitel 51, Vers 1.
Jeremia 51.
Ja, Jeremia 51, Vers 1.
So spricht der Herr, siehe, ich erwecke gegen Babel und gegen die, die im Herzen meiner Widersacher wohnen, einen Geist des Verderbens. Und ich sende nach Babel Fremde, die es worfen und sein Land ausleeren werden. Denn sie werden ringsumher gegen es vorgehen.
Ja, das reicht schon. Also, hier wird Babel, von Babel gesagt, und gegen die, welche im Herzen meiner Widersacher wohnen. Und in der Elbefelder hat man da eine Fußnote. Und dann heißt es in der Fußnote, eigentlich in Lev Kamai, das heißt Herz meiner Widersacher, welches durch eine künstliche Buchstabenversetzung des Wortes Kastim, das Chaldäer, bezeichnen soll. Siehe die Anmerkung zu 25, Vers 26. Also, das Wort Kastim heißt Chaldäer auf Hebräisch. Und die Buchstaben sind also so ersetzt, dass statt K wird das L genommen. Lev, anstatt Kastim. Und alle Buchstaben werden so im Alphabet versetzt und dann gibt es anstatt das Wort Chaldäer, das ist der wichtigste Stamm der Babylonier, heißt es dann Herz meiner Widersacher. Also das Wort Chaldäer wird so umtransferiert. Dann Kapitel 25, Vers 26, das ist noch eindrücklicher. Ja, liest du, Edmund?
Und alle Könige des Nordens, die Nahen und die Fernen, einen nach dem anderen, und alle Königreiche der Erde, die auf der Fläche des Erdbodens sind.
Ja, alle diese Völker, die schon vorher da erwähnt werden, die sollen Gottes Gerichtsbecher trinken. Und dann heißt es,
und der König von Sheshach soll nach ihnen trinken.
Ja, Sheshach, was ist das? Niemand kennt ein Land. Sheshach, wie?
Königliche Buchstabenversetzung entstand eine Bezeichnung für Babel.
Genau, Babel beginnt ja mit B. Und dann der nächste Buchstabe, weil man die Vokale nicht schreibt, ist also nochmals B. Babel. Und dann der dritte Buchstabe L. So schreibt man Babylon auf Hebräisch. Babel. Also zweimal B und dann L. Und jetzt haben wir hier Sheshach. Sh, sh und K. Ja, weiches K. Das ist einfach durch Versetzung. Der zweite Buchstabe im Alphabet ist ja eben B. Und der zweitletzte ist Sh, Shin. Und darum zweimal Sh, Sh. Und anstatt L, K. Dort ist ja die Mitte des Alphabets, K, L, ja? Und dann ergibt das diesen Namen, durch Atbash-System. Und so, dieses Prinzip findet man eben auch, dass ganze Bibeltexte so im Atbash aufgebaut sind. Und darum haben wir diese Parallelen so. Aber wichtig, man darf sich in solchen Dingen nicht verlieren. Man muss sie wirklich nur nehmen als Hilfsmittel und eben den linearen Verlauf, wie ist das Ganze aufgebaut, den muss man ständig vor Augen haben. Ja, jetzt habe ich ja zum Teil ein bisschen vorausgegriffen. Wir haben hier gesehen, das Thema, Gerettete müssen richtig Prioritäten setzen. Und da kann man das nochmals nachhören auf dem Livestream, diesen Abschnitt. Und dann sieht man nochmals, worum es gegangen ist. Auch die Bedeutung des Gebets und so weiter ist alles in diesem Abschnitt hier vorgestellt. Die Wichtigkeit des Wortes und dann die Wichtigkeit des Gebets und so weiter. Und dann haben wir eben bereits angetönt im dritten Abschnitt Konsequenzen der Annahme bzw. Ablehnung. Und da können wir doch das noch nachlesen. Lukas 13, liest du Edmund ab Vers 22.
Und lehrend zog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und werden es nicht vermögen. Sobald der Haus heraufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, all ihr Übeltäter.
Und noch 28a.
Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet. Euch aber draußen hinausgeworfen.
Ja, also da sehen wir, es geht eben wie da in Abschnitt 3 um Annahme und Ablehnung des Messias. Aber hier wird gezeigt, und das wird definitiv sein. Man muss ringen, durch die schmale Pforte hineinzugehen. Das geht nicht einfach so automatisch. Einmal, das war an einer Fachhochschule in Wallis, habe ich einen Vortrag gehalten, dann kommt ein Student zu mir und sagt, muss man sich bekehren? Und da habe ich gesagt, ja, klar. Und da haben wir erklärt, Johannes 3, Vers 16, da steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Und dann, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Also Der Einzelne muss sich entscheiden und sich bekehren und an den Sohn Gottes glauben. Und natürlich seine Schuld bekennen. Und dann sagte er, ja, ich habe immer gedacht, das kommt plötzlich über mich. Da habe ich gesagt, ja, da kannst du noch lange warten, das kommt nie. Das geht nicht so, dass einer plötzlich wiedergeboren wird. Ja? Es gibt ja diese Irrlehre bei ganz extremen Calvinisten, die sagen, zuerst wird ein Mensch wiedergeboren und dann kommt er zum Glauben. Das ist eine ganz klare Irrlehre. Und wo man das hört, muss man dem widerstehen. Nein, ringet danach. Das ist unsere Verantwortung. Und der Herr sagt, aber es gibt ein zu spät. Wenn der Hausherr aufsteht, die Türe schließt, dann geht es nicht mehr. Und da können Sie noch lange sagen, ja, aber du warst ja bei uns. Wir haben gehört, wie du gepredigt hast in der Straße. Ich kenne euch nicht. Und sie sind hinausgeworfen. Weinen und Zähneknirschen. Das ist definitiv. Darum wird eben hier werden die Konsequenzen der Ablehnung vorgestellt, beziehungsweise auch der Annahme. Und wenn wir einen weiteren Abschnitt anschauen, Vers 34. Das ist gerade in dem Abschnitt, nachdem der Herr Jesus gesagt hat, als man ihn warnte, Herodes will dich töten.
Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt.
Ja, auch da, ihr habt nicht gewollt. Also nicht, ihr habt nicht lange genug gewartet, bis es plötzlich über euch kommt. Nein, aber er sagt, ihr seid verantwortlich, ihr habt nicht gewollt. Das ist die Ablehnung. Und eben, wie gesagt, vorher noch der Abschnitt, wo man den Herrn warnt, Herodes will dich töten. Und der Herr sagt, geht hin und sagt diesem Fuchs. Er ist überhaupt nicht beeindruckt von diesem falschen Menschen. Aber ist auch wieder einer, der ihn ablehnt. Und daneben in Jerusalem sagt er, ihr habt nicht gewollt. Und so geht das eben weiter in diesem ganzen Abschnitt, dieses Thema von Annahme und Ablehnung. Und jetzt versteht man auch, warum in diesem Abschnitt drin das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist. Aber eigentlich sollte man ja sagen, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Es sind ja zwei Verlorene. Dieser schlimme Junge, der weggeht und alles, das ganze Vermögen zerstört, aber der kehrt zurück und kommt wirklich zur Buße. Aber der immer da ist, aber keine Beziehung hat zum Vater. Er sagt ja schließlich, du hast für mich nie ein Böcklein geschlachtet, dass ich mich freue mit meinen Freunden. Wie bitte? Ja, aber das kennen wir. Eltern sollen gehen und dann wird Party gemacht zu Hause. Weil wenn die Eltern dabei sind, dann kann ja nicht lustig sein. Ja, aber er sagt, mit meinen Freunden. Er sagt nicht, mit meinen Freunden und natürlich mit dir. Ja? Er hat keine Beziehung. Wirklich lebendige Beziehung zum Vater. Er ist der verlorene Sohn. Genauso verloren wie der andere, nur einfach anständiger. Aber der andere kehrt um. Und da wird auch wieder gezeigt, eben Annahme, Ablehnung. Aber es gibt auch eine ganz höfliche Ablehnung, indem man eben religiös ist wie die Pharisäer, aber ohne Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und daneben, wie gesagt, die Geschichte von dem reichen Mann und dem Lazarus, wo auch wieder gezeigt wird, es ist definitiv. Aber dann, ab 17,11, geht es um die Vorbereitung für den Dienst. Der Dienst der Jünger. Liest du nochmals 17,11, wo das beginnt?
Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging.
Genau. Und dann haben wir hier diese 10 Aussätzigen, die geheilt werden. Aber nur einer kommt zu dem Herrn Jesus zurück, verherrlicht Gott mit lauter Stimme und Vers 15 und dann lies noch Vers 19.
Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet.
Jawohl, also der wird gerettet und das Erste, was er schon als Dienst tut, ist Gott verherrlichen. Mit lauter Stimme. Das ist ein Anbeter. Aber in all den weiteren Abschnitten, da zeigt der Herr Jesus, worin eben ein Dienst als Jünger des Messias besteht. Und die Zeit ist durch. Da möchte ich eben noch zeigen, einen Kernabschnitt, Kapitel 19, Vers 11, das ist das Gleichnis mit den 10 Knechten und den 10 Pfunden. Und dieser Mann, der weggeht in ein anderes Land, um später wieder zu kommen, gibt seinen Dienern den Auftrag. Lies 19, Vers 13.
Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Ja.
Also, der Messias kam, um hier zu dienen, aber schließlich sollte er weggehen. Auf die Reise, ein anderes Land. Wie der Samariter, der weggeht. Aber in der Zwischenzeit müssen seine Knechte handeln mit den Pfunden, die er ihnen anvertraut. Also mit dem, was der Herr uns an Möglichkeiten gegeben hat, ihm dienen, bis er kommt. Und das ist das wichtige Thema in diesem Abschnitt, der Dienst der Jünger des Messias, eben in der Zeit, wo er weg ist und dann in der Zukunft auch in seinem Reich. Und dann kommt eben noch der letzte Abschnitt. Der Jesus geht von Jericho, wo er gerade noch dieses Gleichnis von den 10 Pfunden erzählt hat, hinauf nach Jerusalem, eben wie dieser Mann, der in ein anderes Land gehen soll. Aber eben der Weg führt über Jerusalem, über die Leiden und dann zur Herrlichkeit. Dann sind wir durch. Aber ich möchte diesen Grundsatz noch zum Schluss festnageln, und zwar mit Apostelgeschichte 14. Da berichtet uns Lukas so eine Spitzenbotschaft von Paulus, die er in einer Gemeinde nach der anderen weitergegeben hat. Und zwar 14, Vers 22. Paulus und Barnabas.
Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen.
Ja, Paulus konnte ja sehr lange predigen, bis Mitternacht, wenn es sein musste. Und danach noch weiter bis zum frühen Morgen. Aber eine Spitzenaussage, die Lukas uns weitergibt, war die, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Und gerade diese Botschaft hat Lukas mit seinem ersten Band, die Apostelgeschichte ist der Fortsetzungsband, im ersten Band dargestellt. Der Herr Jesus selber musste zuerst leiden in Jerusalem und dann in die Herrlichkeit gehen. Wir erinnern uns an diesen Gang der Emmaus-Jünger und dieser Fremde erklärt ihnen, musste nicht der Christus dieses leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und anfangend von Mose und so weiter. Also zuerst leiden und dann die Herrlichkeit. Das ist genau das Gegenteil von dem Wohlstandsevangelium. Das sagt, jetzt Herrlichkeit. Nein, jetzt leiden, aber dann kommt die Herrlichkeit. Das Schönste kommt noch und das macht Mut. Und so hatte der Herr Jesus auf dieser ganzen Reise immer die Herrlichkeit vor sich, so wie das in Hebräer 12 steht, dass er den Widerspruch der Sünder gegen sich ertragen hatte. Also die haben ständig gegen ihn argumentiert. Aber er hat das ertragen und warum? Er hat wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Er hat immer diese Herrlichkeit gesehen, die im Himmel kommt und auch die Herrlichkeit des Reiches Gottes ganz in der Zukunft. Das hat er vor sich gehabt und so ist er ans Kreuz gegangen und hat alles ertragen. Aber als, grundsätzlich als Beispiel ist auch mit uns. Wir gehen durch viele Trübsale, aber das Schönste kommt dann noch. Ja, wollen wir hier schließen.